Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der sie Isabella Kola sehr herzlich begrüßt. Diese junge Frau in Albanien wurde von ihren Angehörigen im vierten Monat zu einer Abtreibung gezwungen, weil sie ein Mädchen und keinen Jungen erwartete. Sie will ihre Identität nicht preisgeben, aber sie war bereit, mit den Kollegen der Deutschen Welle zu sprechen.
Es war nicht nur mein Mann. Seine ganze Familie hat mich gedrängt. Alle wollten einen Jungen. Ich hatte ja schon ein Mädchen bekommen. Du musst endlich für einen Jungen sorgen, sagten sie. Deshalb habe ich dann abgetrieben. Mein Mann brachte mich in die Stadt, zu einem Gebäude. Es sah aus wie ein Krankenhaus. Doch ich glaube, es war keins. Ich war dann in einem weißen Raum. Und dann tat es nur noch weh. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war einfach falsch. Ich hätte es niemals machen sollen. Und ich würde es niemals wieder tun, selbst wenn ich dafür meine Familie verlassen müsste.
Ein Trauma, das diese Albanerin mit tausenden albanischen Frauen teilt. Bis heute. Und dann mit dem Schnellzug vom Mittelalter in die Neuzeit. Vor knapp 3 Monaten haben die Europaminister ihre Zustimmung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien gegeben. Eure Zukunft ist in der EU, tönte es da. Sowohl Tirana als auch Skopje haben, nach Einschätzung Brüssels, das notwendige Maß an Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Marktordnung erreicht. Alles in Ordnung also in Albanien? Wie geht es den Frauen dort? Wie sieht es aus mit der Gleichberechtigung? Unsere Autorin Laila Knüppel hat recherchiert.
Vorhin hat Iona Roussi noch ihre tägliche Fernsehsendung moderiert. Jetzt sitzt sie in einem der vielen Cafés in der Innenstadt von Tirana und redet, redet und redet.
Meine Freunde sagen, ich sei ein Workaholic. Ich finde immer Arbeit.
Die junge Frau mit den langen blonden Haaren scheint über nicht enden wollende Kraftreserven zu verfügen.
Ich habe 2 Fernsehshows, einen Teilzeitjob als PR-Beraterin. Ich habe also 3 Jobs. Und das Bitch Magazine ist Nummer 4. Aber damit verdiene ich nichts. Das mache ich nur aus Leidenschaft. Das ist eine Internetseite mit Neuigkeiten zum Thema Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit.
Seit vergangenem Jahr betreibt die Journalistin mithilfe von ein paar Kolleginnen das Online-Magazin und gilt seitdem als eine der feministischen Vorkämpferinnen im kleinen 3-Millionen-Einwohner-Land Albanien. Als eine mit ziemlich extremen Positionen. Allein schon der Name ihrer Internetseite, Bitch Magazine, gilt als Provokation.
We have so many media and especially websites right now.
Wir haben so viele Internetseiten und Medien, die viel über Politik berichten, über Showbusiness, aber nichts über Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit oder häusliche Gewalt oder über Stereotypen. All das, was uns helfen würde, als Gesellschaft voranzukommen. Also habe ich mir gesagt, okay, wir brauchen das.
So I said, okay, we need something that is focused only on this.
Eines der am meisten diskutierten Themen sei Gewalt in der Ehe. Denn 1 von 2 Frauen sei häuslicher Gewalt durch ihren Partner ausgesetzt, heißt es in einer aktuellen Studie der albanischen Statistikbehörde. Etwa 20% erleben physische oder sexualisierte Gewalt durch den Ehemann oder Freund.
You know, because of my job as a journalist.
Für meine Arbeit als Journalistin und für Frauennetzwerke habe ich überall in Albanien Interviews geführt mit Männern, die ihre Frauen geschlagen haben. Und was ich als Gemeinsamkeit in all diesen Interviews gefunden habe, ist ein Satz, den wir nicht vergessen sollten. Sie sagen, wir wurden so erzogen. Das wurde uns so beigebracht, dass der Mann das letzte Wort hat, dass der Mann der Chef ist.
Ein Geschlechterstereotyp, das auch für Männer nur schwer zu durchbrechen sei, meint Russi, zündet sich eine Zigarette an und bestellt noch eine Coca-Cola.
Just one sec. Let's say you are a very good man and you try to respect your wife.
Mal angenommen, du bist ein toller Mann. Du möchtest deine Frau respektieren und ihr helfen. Zum Beispiel möchtest du einkaufen gehen auf dem Markt. In einer sehr patriarchalisch geprägten Region Albaniens würden Leute dann sagen, du bist kein echter Mann. Sie verspotten dich. Viele der Männer haben Angst vor dem Urteil der Gesellschaft. Das fürchten sie mehr als das Gesetz oder Strafen. dass Leute sagen, schau, er wurde von seiner Frau verlassen, von seiner Frau geschieden. So. Und was macht er? Er bringt seine Frau um.
He was divorced from his wife. So what he does, he kills his wife.
2006 verabschiedete das albanische Parlament ein Gesetz, um Frauen besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Frauen können Schutzanordnung stellen. Und seitdem trauen sich deutlich mehr Frauen, ihren gewalttätigen Partner anzuzeigen. Im Jahr 2005 waren es noch nicht mal 100 Meldungen. Seit 2014 liegt die Zahl jährlich bei über 3000. Doch die Dunkelziffer ist noch immer hoch. Da ist sich Russi sicher.
Women are afraid to report that. Some of them think, okay, he will change.
Frauen haben noch immer Angst, das zur Anzeige zu bringen. Manche denken, er würde es nicht wieder tun. Andere haben Angst, dass sie die Familie zerstören, wenn sie ihn anzeigen. Und wiederum andere tun es nicht, weil sie keine wirtschaftliche Unabhängigkeit haben. Wo sollen sie hingehen, wenn sie sich scheiden lassen? Deswegen ist mir die Botschaft so wichtig. Gebt Mädchen eine gute Ausbildung. Denn wenn sie wirtschaftlich unabhängig sind, sind sie es auch in jeglicher anderen Art und Weise. Wenn ich wirklich Probleme mit meinem Mann habe, ist mir das egal. Ich lasse mich scheiden und lebe allein. Aber dafür braucht man wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und nur ein kleiner Teil der Frauen hier haben das.
An einer großen Hauptstraße von Tirana liegt das Anwaltsbüro von Ilona Saliay. In dem kleinen Raum mit Glasfront zum Gehweg könnte genauso gut eine Autovermietung oder ein Reisebüro untergebracht sein. Nur die juristischen Abschlussurkunden sowie die Auszeichnungen an der einen Wand und die kleine Justitia-Statue im Regal verweisen auf Saliays Arbeit als Notarin und Anwältin. Außerdem setzt sie sich seit Jahren für Frauenrechte ein, klärt im ganzen Land darüber auf, welche Besitzrechte Frauen haben.
Als ich die Workshops in den Dörfern gemacht habe, haben mir viele Frauen gedankt und gesagt, wir wussten nicht, dass wir diese Rechte haben und Männern gegenüber gleichgestellt sind.
Dass Frauen auch ein Anrecht auf Familienbesitz oder Erbe haben, werde bis heute oft einfach ignoriert. Denn den alten Traditionen zufolge sind die Frauen eher Besitz, als dass sie selbst etwas besitzen.
Der Frau werden keine Rechte, kein Besitz zugestanden, noch nicht einmal von ihrem Vater. Denn aus seiner Sicht wird die Frau in eine andere Familie einheiraten und dort versorgt. Auch ihr Bruder, der allen Familienbesitz erbt, sieht das so. Und wenn sie heiratet, sieht der Ehemann sie als seinen Besitz an und setzt sie unter Druck. Wenn du dich scheiden lässt, verlierst du alles, auch dein Vermögen.
Während die Juristin erzählt, schlüpft eine junge Frau fast lautlos durch die Tür der Anwaltspraxis. Ilda Chadra ist eine von Saliays Klientinnen. Eine der vielen, die mit ähnlichen Problemen zu ihr in die Kanzlei gekommen sind. Sie wurden von ihren Ehemännern geschlagen, haben sich scheiden lassen und stehen plötzlich mittellos da. Besitz wird ihnen verweigert. Und ein Gerichtsverfahren kann sich über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinziehen. Ilda Chadra ist nach ihrer Scheidung wieder bei ihren Eltern eingezogen, weil sie kein Geld hat.
Erst hatten wir eine Bar. Daraus wurde ein Restaurant. Und das wuchs und wurde zusätzlich eine Veranstaltungshalle. Ich habe täglich 2 Schichten gearbeitet, um 6 Uhr morgens geöffnet, um 23 Uhr abgeschlossen. Ich habe unten im Restaurant gearbeitet und bin zwischenzeitlich hoch in den ersten Stock gegangen, wo wir wohnten. Hab da gewaschen, gekocht, auf die Kinder aufgepasst. Ich möchte das, was mir zusteht. Ich bin Mutter von 2 Kindern und war 14 Jahre lang seine Frau. Ich habe in unserem Geschäft gearbeitet, habe Steuern und alle Gebühren gezahlt. Und nun habe ich nichts.
Ilona runzelt die Stirn, während Ilda ihre Geschichte erzählt.
Als ich einen solchen Fall zum ersten Mal bearbeitet habe, habe ich meine Kollegen gefragt, ob solche Fälle häufig vorkommen. Und sie haben gesagt, ja, das gibt es oft, aber das geht uns ja nichts an. Niemand war bereit, das überhaupt als wirkliches Problem anzuerkennen und nach einer Lösung zu suchen.
Also nahm die Anwältin es selbst in die Hand, machte politisch Druck und schlug vor, dass bei Grundbucheinträgen grundsätzlich die Namen beider Ehepartner vermerkt werden sollen. Auf diese Weise können Frauen ihr Anrecht schneller belegen, müssen kein jahrelanges Gerichtsverfahren abwarten. Mittlerweile ist dies Vorschrift. Oft ignorieren Notare und Beamte die Vorgaben aber, auch bei Ilda Chadra. Sämtlicher Besitz ist auf den Namen ihres Ex-Mannes eingetragen. Dies sei leider noch immer die Normalität, meint die Notarin.
You told me it's 80% that is signed just by men, the real estate.
Mehr als 80% der Immobilien sind im Besitz von Männern, denn nur die Männer unterschreiben Verträge. Und auch vor Gericht wird Männern öfter der Besitz zugesprochen.
The court isn't neutral.
Also ist das Gericht nicht neutral?
Nein, ist es nicht. Das ist das Problem. Wir haben Gesetze, die die Rechte der Frauen berücksichtigen. Aber vor Gericht und in den Institutionen respektieren sie Frauen nicht. Denn hier herrscht eine männliche Mentalität.
Ilda Chadra hat sich trotzdem entschieden, vor Gericht zu ziehen. Sie möchte um ihr Recht kämpfen, auch wenn es Jahre dauern kann. Gerade hatte sie noch eine Besprechung wegen des Coronavirus, erzählt die Ärztin Rubena Moisiu. Aufrecht, im weißen Kittel, mit rot geschminkten Lippen steht sie vor der Geburtsklinik von Tirana. Eine imposante Erscheinung inmitten all des frisch herausgeputzten Krankenhausbesuchs, der sich vor der Tür der Geburtsklinik staut und vergeblich hofft, eingelassen zu werden. Denn das Virus verhindert den Besuch.
So we cannot enter at all because of the coronavirus.
No.
Wow, okay.
No one can enter except the personnel. I mean, okay. The person who are working here. The okay. Others, no. And the patients, but not family members, no.
Moisiu arbeitet seit 33 Jahren in der Gynäkologie, lehrt als Professorin und ist als Chefärztin für die komplizierten Operationen zuständig. Und sie ist eine der wenigen, die bereit ist, über ein ziemlich heikles Thema zu sprechen, das ebenfalls mit dem traditionellen Rollenbild und den Besitzverhältnissen von Mann und Frau in Albanien zu tun hat.
They are always asking, what is it? Is a boy or girl?
Junge oder Mädchen? Das sei fast immer die erste Frage nach einer Ultraschalluntersuchung, erzählt Moisiu, während sie eine Frau beobachtet, die gestützt auf ihren Partner der Kliniktür entgegenwatschelt. Die Antwort der Ärztin kann dann über ein Leben entscheiden.
They want male. When we go in a wedding ceremony.
Sie wollen Jungen. Bei einer Hochzeit wünscht jeder dem Brautpaar herzlichen Glückwunsch und möget ihr einen Jungen bekommen. Die albanischen Männer denken, wenn sie Jungen haben, seien sie männlicher.
You know, at least the Albanian guys, they think they are more macho if they have boys.
Einer der Gründe, weswegen jede Familie mindestens einen Sohn, einen Stammhalter haben möchte. Zu viele Mädchen sind dagegen unerwünscht. Und so geschieht hier, mitten in Europa, was sonst eher aus Indien oder China bekannt ist. Weibliche Föten werden abgetrieben.
So the people now have just one or two children.
Die Leute haben heute nur noch ein oder zwei Kinder. Und deswegen wollen sie sicher gehen. Wenn sie bereits ein Mädchen haben, möchten sie danach einen Jungen bekommen. Und die medizinischen Möglichkeiten, das Geschlecht zu identifizieren, haben in den vergangenen Jahren zugenommen.
The possibilities to find out the gender there are more today than some years ago.
Zwar sind Abtreibungen in Albanien nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. In dieser Zeit lässt sich das Geschlecht per Ultraschall noch nicht bestimmen. Danach ist ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen und mit einer ärztlichen Bestätigung zulässig. Abtreibungen aufgrund des Geschlechts sind also illegal. Und dennoch sind sie Klinikalltag, sagt Moisiu.
One of the ways is the medical report that they can find somewhere with the money.
Eine Möglichkeit ist ein medizinischer Nachweis, dass sie auch nach der 12. Woche abtreiben dürfen. Sie kaufen diesen Beleg. Eine andere ist, es gibt Pillen. Sie sind in den Apotheken erhältlich, weil sie bei Magenproblemen helfen. Aber sie führen auch zu Uteruskontraktionen, und das weiß jeder. Die kann man verwenden. Und dann kommen die Frauen ins Krankenhaus. Ups, ich bin krank. Oh Gott. In unserer Behandlungsakte steht dann, plötzliche Fehlgeburt, weil sie dir nicht die Wahrheit sagen.
Offizielle Statistiken zum Thema gibt es nicht. Und selbst manche Ärzte würden das Phänomen leugnen. Aber die Geburtsstatistik zeigt, es werden sehr viel mehr männliche Babys geboren. In manchen Jahren sind es 108, die auf 100 Mädchen kommen. mal sogar 111. Das natürliche Geburtenverhältnis liegt bei 105 Jungen zu 100 Mädchen.
This kind of disbalance, let's say, it's too big.
Dieses Verhältnis ist zu hoch, um natürlich zu sein. Es ist keine natürliche Rate. Also kann man daraus schlussfolgern, dass selektive Abtreibung dies bewirkt. Sie können Mädchen umbringen. Ich nenne es Umbringen. Das ist es. Es ist Mord.
They can kill girls. I call it a kill. It's a murder.
Vor einigen Jahren sei es ihr gelungen, einige Parlamentarierinnen für das Problem der selektiven Abtreibung zu interessieren, erzählt Moisiu.
The result was nothing. They interested, but nothing concretely, to do concretely something.
Alle Gesetzesinitiativen seien aber im Sand verlaufen. Und heute redet keiner mehr über das Thema. Weswegen? Keine Ahnung, sagt die Ärztin. Und sie weiß, wovon sie spricht.
I have two girls.
Ich habe zwei Töchter. Und meine älteste Tochter hat auch zwei Mädchen. Und die jüngste ist schwanger und erwartet Zwillinge. Einen Jungen und ein Mädchen. Und sie hätten das Gesicht meines Mannes sehen müssen, als er erfahren hat, dass es ein Mädchen und ein Junge wird. Endlich habe ich einen Enkel. Und er ist sehr gebildet. Aber trotzdem sagt er, ich gehe unter bei all den Mädchen. Ich will einen Enkel. Wir lachen darüber. Aber die Mentalität ist da. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
We have to know that.
Gleichberechtigung geht anders. Frauenrechte in Albanien, Laila Knüppel berichtete. Wir machen jetzt einen unkonventionellen Sprung über den großen Teich nach Argentinien. Aber bei den Frauen bleiben wir. In Argentinien herrscht seit Monaten eine strenge Ausgangssperre. Und auch dort ist die Macho-Gewalt angestiegen. Es kommt vor, dass alle 27 Stunden eine Frau ermordet wird. Die Kurve der Gewalt steigt. Und es fehlt an Zufluchtsmöglichkeiten für die bedrohten Frauen. Anne Herberg meldet sich aus Buenos Aires.
Sie schlagen Alarm mit Topfdeckeln und Kochtöpfen von Balkonen und Dächern. In ganz Argentinien auch am 1. Mai. Wegen Romina, 37, die in ihrer Wohnung bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Wegen Cecilia, 35, deren Leichnam auf einer Müllkippe gefunden wurde. Wegen Christina, die vom Lebenspartner ermordet wurde, gemeinsam mit der 7-jährigen Tochter. In einem eindrücklichen Video wendet sich die Schwester Dolores Iglesias an die Öffentlichkeit.
Warte, matarnos, por favor.
Hört auf, uns zu töten. Das Coronavirus schreckt uns alle auf. Für uns aber ist die wahre Pandemie, dass sie uns töten, verstümmeln, in Mülltüten verpacken, verscharren in einem Loch, als seien wir Dreck, als seien wir nichts. Das ist unsere Realität. Davor haben wir gerade mehr Angst, als uns mit dem Coronavirus anzustecken. Bereits Mitte März wurden in Argentinien einige der striktesten Quarantänemaßnahmen Lateinamerikas verhängt. In Buenos Aires sind selbst Spaziergänge und Sport erst seit kurzem und nur in begrenzten Zeitfenstern erlaubt. Allein bis Ende Mai sind 61 Frauen getötet worden aufgrund sexueller oder häuslicher Gewalt. Alle 27 Stunden ein Femizid. In Argentinien ist das ein eigener Strafbestand. Die Zahlen stammen von der unabhängigen Organisation Mumala. Sie bedeuten, die ohnehin brutale Gewalt gegen Frauen hat in Argentinien während des Lockdown noch einmal zugenommen. Das beobachtet auch Marcela Moreda, deren Tochter Julieta 2015, schwanger, vom eigenen Freund erschlagen wurde. Moreda leitet ein Netzwerk für Angehörige. Die Isolierung zwingt die Frauen, 24 Stunden mit den Aggressoren zusammenzuleben. Denn ganz oft sind das ja die eigenen Partner. Die Ausgangssperre schneidet sie von ihren Kontakten ab. Für den Täter bedeutet das, er kann machen, was er will. Offizielle Zahlen gibt es derzeit noch nicht, doch die Hilferufe bei den Nottelefonen haben sich verdreifacht, bestätigt Laurana Malacalza, Beauftragte für genderspezifische Gewalt des unter der neuen Regierung geschaffenen Frauen- und Gleichstellungsministeriums.
Del COVID-19 han aumentado en los llamados a la línea 144.
130 Rückzugsorte für Frauen gäbe es derzeit im Land. Sie seien zu 70% belegt. Dennoch werde die Kapazität noch einmal aufgestockt, die Notrufmöglichkeiten ausgebaut. So die Info aus dem Ministerium. Frauenrechtlerin und Journalistin Claudia Cunha, die eng mit sozialen Bewegungen vernetzt ist, sagt dagegen, in der Praxis greifen die staatlichen Maßnahmen kaum. Sie allein kenne rund 400 Fälle, in denen Hilferufe im Nichts versandet sind. Alles ist auf ein Notruftelefon ausgerichtet, das im Grunde gar nicht angeschlossen ist. Die Linien sind überlastet. Die Gerichte, die Schutzmaßnahmen anordnen müssen, arbeiten nur im Notmodus. Und die Polizei ist nicht da, um Maßnahmen zu kontrollieren. Dazu kommt auch, in vielen staatlichen Behörden herrscht ein Macho-Denken vor. Oft sind Justiz und Polizei sogar selbst in kriminelle Netzwerke verstrickt. Die Regierung kündigt zwar Maßnahmen an, aber sie positioniert sich nicht klar. Und damit ist sie für mich mitverantwortlich für die Straflosigkeit. Nachbarschaftsgruppen und soziale Bewegungen seien derzeit die wichtigsten Stützen, sagt auch Marta Dillon. Sie seien weitaus besser organisiert als der Staat. Dillon hat sich wie viele Aktivistinnen 3 Worte auf den obligatorischen Mundschutz geschrieben. Hashtag nie una menos. Auf Deutsch etwa keine einzige ermordete Frau mehr. Seit 2015 kämpft dieses Kollektiv gegen Macho-Gewalt. Daraus ist ein Netzwerk in ganz Lateinamerika gewachsen. Es ist für uns besonders schwierig, derzeit nicht auf der Straße demonstrieren zu können. Einmal gibt das Zusammensein auf der Straße Halt. Öffentliche Aktionen schaffen aber auch Aufmerksamkeit, damit Medien und Politik überhaupt reagieren. Gerade hier in Lateinamerika ist Straßenprotest ein ganz wichtiges Druckmittel. Und deshalb gehen sie vielerorts trotzdem auf die Straße. Mit Mundschutz und 1,5 Metern Abstand, wie in Capilla del Monte in den Bergen der Provinz Córdoba. Gerechtigkeit für Cecilia rufen rund 150 Demonstranten gemeinsam mit den Eltern von Cecilia. Die 35-Jährige war seit Anfang April vermisst. 20 Tage später wurde sie tot auf einer Müllkippe gefunden, erwürgt. Die Schwester Soledad Basaldúa sagt mir am Telefon: Wir müssen auf die Untersuchungsergebnisse warten, aber vieles lässt uns schon jetzt zweifeln. Vor 17 Jahren wurde eine meiner Freundinnen ermordet, später die Mutter einer anderen Freundin, jetzt meine Schwester. Und morgen? Keine von uns ist sicher. Heute gibt es zwar mehr Aufmerksamkeit für das Thema, aber Corona bedeutet für uns alle einen Rückschlag.
Frauenmorde im Lockdown. Die Kurve in Argentinien steigt. Anne Herberg berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.